Von allen Nachbarländern Deutschlands ist Belgien wahrscheinlich das unbekannteste und mit Sicherheit das am meisten unterschätzte. Mit diesem Satz beginnt Christoph Driessen sein Buch Geschichte Belgiens, die gespaltene Nation. Ja, und mal ehrlich, wenn wir an Belgien denken, dann fallen uns eigentlich nur Klischees ein. Streit zwischen Flamen und Wallonen, dazu erzkatholisch, schmuddelig, chaotisch. Kein Wunder, dass in so einem Milieu der Kinderschänder Dutroux sein Unwesen trieb oder Brüssel zu einer Art Brutstätte für IS-Terroristen geworden ist. Auch gegen den Hochmut, mit dem wir oft auf Belgien schauen, hat Christoph Driessen sein Belgien-Buch geschrieben. Christoph Driessen ist jetzt bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Driessen.
Schönen guten Tag.
Erzkatholisch, schmuddelig, chaotisch. Ist da nicht was dran, wenn man auf Belgien schaut? Immer nur Streit zwischen Flamen und Wallonen und Brüssel als Beispiel einer gescheiterten multikulturellen Gesellschaft?
Es ist natürlich überall so ein bisschen was dran, klar. Wenn man jetzt zum Beispiel aus Holland kommt, nach Belgien fährt, dann sieht man auch ohne Grenzschild sofort, wenn man in Belgien angekommen ist, die Häuser sehen anders aus, die Straßen werden schlechter, die Schilder sind ein bisschen ausgebleicht. Klar, aber wie so oft, es wird natürlich eben oft zum Klischee, dann es wird übertrieben. Die Wahrheit ist dann doch ein bisschen differenzierter.
Und über diese Wahrheit wollen wir jetzt mal ein bisschen reden. Sie haben geschrieben, Belgien sei mit Sicherheit das am meisten unterschätzte Nachbarland Deutschlands. Warum denn?
Es ist einfach in Deutschland weitgehend unbekannt, was Belgien zum Beispiel für eine großartige Geschichte und Kultur hat. Nur ein Beispiel, Maler wie Jan van Eyck, Peter Paul Rubens oder Anthony van Dyck, die werden eigentlich oft Holland zugeschlagen. Das sind aber Maler, die im späteren Belgien gelebt haben.
Jetzt gehen wir mal zurück zu den Anfängen. Wir erfahren in Ihrem Buch, dass Belgien aus einem Opernabend hervorging. Wie das denn?
Ja, Anfang des 19. Jahrhunderts, da gehörte Belgien zu Holland, zum Vereinigten Königreich der Niederlande, wurde vom niederländischen König Willem I. regiert. Das gefiel vielen Belgiern nicht. Ja, als dann am 25. August 1830 in Brüssel die Oper Der Stumme von Portici aufgeführt wurde, in der es um einen Volksaufstand geht, da hat es schon im zweiten Akt dann die Besucher nicht mehr auf den Stühlen gehalten. Sie sind rausgerannt und haben gleich mal das Haus des meistgehassten niederländischen Ministers angezündet, der zum Glück nicht zu Hause war. Daraus ist dann die Revolution entstanden, die letztlich zur Unabhängigkeit geführt hat.
Aber gehen wir noch mal weiter zurück. Im Mittelalter war Belgien neben Oberitalien die reichste und fortschrittlichste Region Europas, schreiben Sie. Woran machen Sie das fest?
Ein Beispiel, die größte deutsche Stadt war damals Köln mit weitem Abstand mit 40.000 Einwohnern. Gent hatte aber 64.000 Einwohner und es gab noch mehrere sehr, sehr große Städte. Die flandrische Tuchindustrie, die war absolut führend und dadurch wurde das ein dermaßen verstädterter Raum, dass da, was die Dichte der Städte betraf, noch nicht mal Oberitalien ranreichte.
Woran kann man das auch festmachen? Gibt es da einige Namen, Prominente, die uns bis heute bekannt sind?
Die Maler Jan van Eyck, van der Weyden, die großen Maler der burgundischen Niederlande. Aber auch zum Beispiel die Tatsache, dass in Brügge damals die Börse erfunden wurde. Benannt nach einem Herrn van der Bourge, der dort einen Gasthof hatte, der sich zu einem Umschlagplatz für Wirtschaftsnachrichten entwickelte.
Sprechen müssen wir natürlich auch über die Religion in Belgien und da besonders über die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das war die Zeit, in der das spätere Belgien wirklich katholisch wurde. Wie geschah das?
Einige Jahrzehnte vorher war das Gebiet des späteren Belgien, damals hieß es noch die südlichen Niederlande, eigentlich eine Hochburg des Protestantismus, vor allem des Calvinismus, der ganz besonders gebildete Städter ansprach. Deswegen war der auch in den großen Städten ganz stark verwurzelt. Brüssel, Antwerpen, Brügge, Gent, das waren wirklich calvinistische Hochburgen, aber die wurden dann 1584-85 von einem katholischen Feldherrn erobert, Alexander Farnese, im Auftrag des noch viel katholischeren Königs von Spanien. Und der hat dann gesagt, also entweder ihr konvertiert zum Katholizismus oder ihr müsst gehen. Und letzteres haben dann Hunderttausende gemacht. Das war wirklich eine der größten Völkerwanderungen der frühen Neuzeit. Die sind teilweise nach England gegangen, teilweise nach Deutschland, Frankfurt zum Beispiel. Aber ganz besonders viele sind nach Holland gegangen und dadurch ist es eigentlich gekommen, dass die Niederlande, die nördlichen Niederlande, ein protestantisch dominiertes Land geworden sind und Belgien eben fast rein katholisch wurde.
Und zwar bis heute erzkatholisch, obwohl mit dem Papst haben sie es nicht so, oder?
Es ist, würde ich sagen, ganz ähnlich wie hier. Man ist katholisch, aber doch in einer sehr liberalen Art, die dem rheinischen Katholizismus eigentlich sehr ähnlich ist. Ne?
sprechen müssen wir auch über, ja, über das vielleicht dunkelste Kapitel der belgischen Geschichte. Das ist die Rolle, die Belgien in Afrika im Kongo gespielt hat unter Leopold II. Da haben die Belgier sich bestialisch verhalten, oder?
Ja, das ist so. Wobei man sagen muss, dass die belgische Regierung, das belgische Parlament, wohl auch die belgische Bevölkerung gar keine Kolonien wollten. Das war wirklich anfangs ein Privatprojekt von König Leopold II. Es war auch anfangs nicht Belgien die Kolonialmacht, sondern dieser König Leopold war Privatinhaber des Kongo, so hat er sich genannt. Also man kann sagen Privatinhaber Zentralafrikas. Und eben weil es da anfangs überhaupt gar keine Kontrolle gab, weil er da alles allein bestimmen konnte, ist es dann zu diesen furchtbaren Kongo-Gräuel gekommen, wie man sie nannte, denen, man weiß es nicht genau, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Und das ist bis heute doch noch mit einem gewissen Tabu in Belgien belegt. Man kann zumindest sagen, dass Leopold im Ausland immer noch wesentlich kritischer gesehen wird als in Belgien selbst, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass seine Familie da ja bis heute immer noch auf dem Thron sitzt, in Belgien regiert.
Was man aber in Brüssel sehr schön sehen kann, wenn man ein bisschen außerhalb der Stadt fährt, sind diese wunderbaren Gewächshäuser. Die kommen auch von Leopold II., oder?
Genau, also er hat den Kongo selbst nie betreten, aber er hat sich seinen eigenen Kongo nach Brüssel geholt in diese spektakulären Gewächshäuser, die aber nur 3 Wochen im Jahr geöffnet sind. Für den Rest der Zeit ist das einfach der Privatgarten der königlichen Familie. Aber es lohnt sich sehr, dahin zu fahren.
Gerade in diesen 3 Wochen, weil dann dort gerade alles blüht. Das
genau.
Ist im Frühling ist das.
Genau, immer im April, 3 Wochen im April.
Es gab aber dann auch Lichtblicke im Wirken von Belgien in der fernen Welt. Sie streuen in Ihr Buch immer wieder Porträts bedeutender Belgier ein, so auch von Leopold II. Zum Beispiel. Das kann man dann extra nachlesen. Besonders beeindruckend ist da aber das Porträt von Pater Damian, der auf Hawaii ein Held ist und inzwischen ja auch heilig gesprochen. Wer war dieser Pater?
Ja, das war eigentlich ein flämischer Bauerndickschädel, so haben ihn andere Mitpriester genannt, in der Gegend von Löwen, woher er kam. Aber er ist dann eben, wie Sie sagten, als Missionar nach Hawaii gegangen und hat dann dort gehört, dass es auf einer kleinen Insel eine noch kleinere Landzunge gibt, die an 3 Seiten von der tosenden See umgeben war und an der 4. Seite von einem Steilkliff. Man konnte da also nicht wegkommen. Und da hat man alle Leprakranken ausgesetzt. Da hat dieser Josef de Föster, wie er eigentlich hieß, also Pater Damian, hat gesagt, da muss ich hin. Und er hat dann wirklich bei diesen Leprakranken gelebt. Er hat mit denen zusammen gearbeitet, gebetet, hat mit den Kindern gespielt. 11 Jahre lang, dann ist er selbst an der Krankheit erkrankt, aber ist dann auch immer noch da geblieben und dann 5 Jahre später gestorben. Und das Beispiel, das hat wirklich weltweit Eindruck gemacht. Mahatma Gandhi hat zum Beispiel gesagt, es hat in der Geschichte nur wenige Menschen, so wie Pater Damian, gegeben.
Und in Belgien selbst, hat er da Bedeutung? Ist er da eine große Persönlichkeit?
Auf jeden Fall. Er ist eine große Persönlichkeit. Er wurde zum Beispiel in Flandern zum größten Belgier gewählt. Es gab ja diese Fernsehserie auch mal bei uns hier, Unsere Besten, lief im ZDF. Da wurde Konrad Adenauer gewählt. In England Winston Churchill, also ganz naheliegende Entscheidung eigentlich. Und in Belgien, da waren es unterschiedlich. Die Flamen, die haben Pater Damian gewählt, der eben halt aus Flandern kommt. Die Wallonen, die haben den französischsprachigen Brüsseler Chansonsänger Jacques Brel gewählt.
Da sind wir jetzt wieder bei den Flamen und Wallonen. Die Geschichte Belgiens, die gespaltene Nation, so heißt Ihr Buch ja. Doch es beweist eigentlich, dass Belgien gar nicht so gespalten ist, dass Flamen und Wallonen sich nie trennen würden und könnten. Ist das richtig?
Ja, das ist meine These. Man hört und liest ja hier in Deutschland oft, wenn man überhaupt was über Belgien hört, dass die also kurz vor dem Auseinanderbrechen stehen. Oft wird ja sogar gesagt, ja, dann wird sich Flandern den Niederlanden anschließen, Wallonien wird Frankreich zugeschlagen und Brüssel wird so eine Art EU-Enklave. Das ist wirklich absoluter Unsinn, denn die Flamen fühlen sich nicht als Niederländer, die würden nicht zu den Niederlanden gehen und die Wallonen wissen ganz genau, dass sie im Zentralstaat Frankreich ihre Autonomie, die sie jetzt haben, sofort verlieren würden. Es gibt auch in Wallonien kaum separatistische Bestrebungen, in Flandern natürlich schon, aber die sind dort immer noch in der Minderheit. Also ich glaube, dass es Belgien auch künftig noch geben wird.
Und Ihr letztes Kapitel, das heißt Knuffeln für Belgien. Was hat es damit auf sich mit diesem Knuffeln?
Genau, Knuffeln für Belgien. Da gab es mal eine Aktion an der Universität Löwen. Da haben flämische Studenten, wallonische Kommilitonen geknüffelt, also gedrückt, gehärtet. geküsst, um deutlich zu machen, wir wollen doch ein Land bleiben, weil das gerade das Besondere an Belgien ist, dass dort verschiedene Kulturräume, verschiedene Sprachen zusammenkommen. Wir wollen hier nicht auf diesen nationalistischen Kurs gehen und etwa ein unabhängiges Flandern.
Kann man das so sagen? Belgien beweist, dass Menschen mit unterschiedlichen Sprachen in einem Land zusammenleben können und dass gerade die kulturelle Vielfalt das Land zu etwas ganz Besonderem macht?
Ja, das finde ich absolut. Wenn man zum Beispiel nach Leuven fährt, eine gar nicht mal so große Stadt bei Brüssel, da wird man im Restaurant, im Geschäft natürlich auf Niederländisch bedient. Das ist die Muttersprache der Menschen dort, aber auch in perfektem Französisch, in hervorragendem Englisch, wenn man Glück hat, auch noch in Deutsch. Das ist nicht überall so in Belgien. In Wallonien sieht das meist anders aus. Aber trotzdem, wo gibt es das überhaupt? Es ist auch so, dass halt diese Sprachvielfalt Belgien oder vorher halt die südlichen Niederlande, wie sie hießen, immer schon geprägt hat. Es ist kein künstliches Gebilde, wie oft zu lesen ist, dass da irgendwann mal die Großmächte zwei Gebiete zusammengefügt haben, die also überhaupt nichts miteinander zu tun gehabt hätten. So ist es absolut nicht. Sondern vielmehr ist es so, dass in dieser Region immer schon verschiedene Sprachen gesprochen wurden. Also vor allem Französisch und Niederländisch. Im Mittelalter, sogar in der Römerzeit, war das schon ein Kennzeichen.
Also ist Belgien auch ein Beispielland gegen den aufkommenden Nationalismus, den wir jetzt in vielen Ländern erleben und der sich ja auf das Nationale zurückzieht, das heißt dann eben auch auf die Sprache.
Auf jeden Fall, es ist ein Labor Europas insofern auch, dass man auch sieht, hier man kann auch die Interessen irgendwo ausgleichen. Belgien ist ja den Weg gegangen, dass es halt Flandern und Wallonien ein hohes Maß an Autonomie gegeben hat. Und gleichzeitig zeigt sich jetzt aber auch, das ist richtig gewesen, so können wir das Land beieinander halten.
Was ja auch der grandiose Erfolg der belgischen Fußballnationalmannschaft jetzt im Sommer gezeigt hat. Das war ja ein Gemisch aus vielen verschiedenen Ländern, die da gespielt haben, oder?
Ja, da sieht man vielleicht, dass ein anderes Klischee eben auch nur teilweise wahr ist. Dieses Klischee Brüssel, vor allem der Stadtteil Molenbeek als Brutstätte der Islamisten. Natürlich hat es das gegeben, klar. Aber es ist eben auch nicht so, als ob Belgien da überhaupt nichts unternehmen würde, sondern eben halt jetzt diese Multikulti-Mannschaft, die ist eine direkte Folge aller möglichen Programme, die man da gehabt hat, gerade in so Stadtteilen wie Molenbeek und Anderlecht, um die Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die sonst vielleicht auf der Straße stehen würden, in die Vereine zu holen, ihnen eine Ausbildung zu verschaffen. Das ist das Ergebnis gewesen.
Also mit sehr großem Erfolg. Immerhin ins Halbfinale haben sie es geschafft.
Bei der absolut, dritter Platz, ja.
Jetzt verzeihen Sie mir eine Frage, die muss ich unbedingt auch noch loswerden. Der vielleicht prominenteste Belgier, das ist natürlich Mannequin Piss in Brüssel. Den haben alle Brüsselbesucher bestimmt schon gesehen. Was hat es denn mit diesem Mannequin Piss, mit diesem kleinen, nackten, pinkelnden Jungen auf sich?
Ja, Mannequin Piss wird als Symbol gesehen halt für Brüssel, aber auch für ganz Belgien und ich würde auch sagen zu Recht, denn es ist eigentlich historisch gesehen ein Symbol für Meinungsfreiheit. Also der kleine Junge, der auf die Mächtigen pisst, ja, der also sich von denen nicht beeindrucken lässt. Und das ist eigentlich ein Kennzeichen auch, was sich so ein bisschen durch die belgische Geschichte zieht. Oft musste sich das kleine Volk durchsetzen gegen wesentlich größere Unterdrücker. Das ist auch so ein bisschen der Nationalmythos, aber es gibt Belgien immer noch.
Vielen Dank, Christoph Driessen, für dieses aufschlussreiche Buch, das sich zu lesen lohnt und nicht nur dann, wenn Sie demnächst mal wieder nach Belgien fahren. Geschichte Belgiens, die gespaltene Nation, so heißt das Buch von Christoph Driessen. Alles andere als ein staubtrockenes Geschichtsbuch, sondern spannend, erzählt mit vielen Abbildungen auch und Fotografien. Erschienen ist das Buch im Verlag Friedrich Pustet. Es hat 240 Seiten, kostet 27 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.